The moment of silence is over. Indians, Indians, Indians. Let me tell you about Indians.
Let me be a free man. Free to travel. Free to stop. Free to work. Free to choose my own teachers. Free to follow the religion of my fathers. Free to think and talk and act for myself.
Pilamia, thank you.
Mitakia Oyasin, wir sind mit allem verwandt. Auch im Oktober eine Sendung über indigene Völker, dieses Mal über die Mapuche in Chile und Argentinien. Wir hören Musik von dem Mapuche-Ensemble Aflayay. In Maputungung heißt das ewig. Und bis zu 14 Mitglieder kann dieses Ensemble haben. Sie tragen Tänze, Gesänge und Poesie ihres Volkes vor. Viel Spaß mit dem Ensemble ewig. Ich habe es mir jetzt einfach herausgenommen, und zwar eine Reportage von Klaus Bettnartz zu bringen hier im Radio. Für mich ein Juwel der Berichterstattung, und deswegen möchte ich euch das hier auch vorführen. Im Anschluss daran gibt es ein bisschen Musik, und zwar von Colelo Identidad Mapuche.
Der Rio Bio Bio, ein Grenzfluss. Bis hierher kamen die spanischen Eroberer Südamerikas, über den Fluss kamen sie nicht. Am linken Ufer beginnt Indianerland, das Land der Mapuche. Es ist das Tor zu Patagonien. Über die Brücke des Biobío wird der Reichtum des Mapuche-Landes abtransportiert, Holz. Das Mapuche-Land heute. Die Mapuche-Indianer waren das einzige Volk Südamerikas, das die Spanier nicht besiegen konnten. Ihr Territorium war fast so groß wie Italien. Doch inzwischen haben ihnen die Weißen fast alles Land abgenommen, hat auch deren Religion Einzug gehalten im Mapuche-Land. Ein christliches Kreuz neben einem alten Schamanenpfahl. Unterwegs im Mapuche-Land. Der Marktflecken Galvarino, etwa 120 Kilometer südlich des Biobío. Hier leben fast ausschließlich Mapuche, viele von ihnen vertrieben von ihrem früheren Landbesitz. Manche der Frauen tragen noch immer den traditionellen Brustschmuck aus Silber, doch reich ist hier niemand. Insgesamt wird die Zahl der Mapuche in Chile heute auf etwa eine halbe Million geschätzt. Fast die Hälfte von ihnen ist inzwischen in die großen Städte gezogen. Die älteren Menschen sprechen noch Mapudungun. Für die Kinder gibt es keinen Unterricht in ihrer Muttersprache. Und für die Erwachsenen kein Land, keine Arbeit. Wie in Sibirien und Alaska das soziale Problem Nummer 1, der Alkoholismus. Viele Väter verlassen ihre Familien und ziehen als Gelegenheitsarbeiter durchs Land. Wer ein Ochsengespann besitzt, gehört schon zu den Wohlhabenden. Das Feld, auf dem die jungen Leute arbeiten, gehört dem Dorflehrer. Einen halben Hektar Land nennt er sein eigen.
Buenos dias.
Mit Hilfe unserer chilenischen Kollegin Liliana kommen wir mit dem Lehrer ins Gespräch.
Ist das seine ganze Familie, die hier arbeitet?
¿Es su familia la que trabaja aquí?
No, es un Mingaco. Nein, das ist ein Mingaco.
Sí. Así se puede llamar.
Und was ist ein Mingaco?
Una junta de gente, persona.
Unsere traditionelle Form der Gemeinschaftsarbeit.
Se paga.
Früher halfen alle im Dorf und bekamen dafür gutes Essen. Heute bekommen sie pro Sack bezahlt. Und wie viel? 1000 Pesos pro Sack. Umgerechnet knapp anderthalb Dollar. Heute ist doch Sonntag. Warum arbeiten Sie auch am Feiertag? Weil es Zeit ist. Die Erbsen sind reif. Wenn wir zu lange warten, vertrocknen sie. Wir müssen uns nach der Natur richten. Deshalb arbeiten wir auch sonntags. Und das, obwohl uns Mapuche oft nachgesagt wird, dass wir faul sind. Da kann doch etwas nicht stimmen mit diesem Vorurteil, oder? Das Guillatún-Fest, die wichtigste religiöse Zeremonie der Mapuche. Eine Schamanin mit einer Trommel, die aussieht wie eine sibirische Schamanentrommel. Die Zeremonie wird stets unter freiem Himmel abgehalten, aus den verschiedensten Anlässen. Zu Neujahr, bei Naturkatastrophen oder wenn man sich einfach mit Nachbarn aus den umliegenden Dörfern treffen möchte. Die Götter der Natur werden angerufen, singend oder stumm. Ein rituelles Getränk aus Brunnenwasser und Getreide macht die Runde. Um die Verbundenheit mit der Erde zu demonstrieren, wird auch ihr geopfert. Das Fest ist vorbei. Es folgt das gemeinsame Essen. Höchste Autorität jeder Mapuche-Gemeinschaft neben der Schamanin, der Lonko, der gewählte Dorfälteste. Welche Rolle spielt die traditionelle Kultur für die Mapuche heute? Die Mapuche-Kultur ist kompliziert und eine Wissenschaft für sich. Aber für uns ist sie außerordentlich wichtig. Auch wenn vieles nicht mehr so ist wie früher, es gibt uns noch. Das Mapuche-Volk lebt noch. Unsere Ahnen haben uns ein Erbe hinterlassen. Das Land und die Kultur, das gibt uns Kraft. Wir sind stolz darauf, Mapuche zu sein. Das Wort Mapuche bedeutet ja Menschen der Erde. Die Kultur ist für uns wie eine Religion. So wie es auf der Welt andere Religionen gibt, die ihre Kirchen haben und Kathedralen, bedeutet Religion für uns, in der freien Natur zu leben, im Einklang mit der Natur. Und mit Gott und unseren Göttern in Verbindung zu treten. Wir sind Menschen der Erde und lieben die Erde und die Natur, die uns die Götter gegeben haben. Was glauben Sie? Hat die moderne Zivilisation Ihrem Volk mehr Positives oder mehr Negatives gebracht? Es stimmt, die Weißen haben viel Unglück über uns Mapuche gebracht und wir beten zu Gott, dass er uns Kraft gibt. Sicher, es gibt manches Positive, Schulen zum Beispiel, aber früher kannten wir keinen Alkohol.
No se usaba, por ejemplo, bebida alcohólica, nada.
Alles war natürlich, alle Nahrung, die Graupen hier, das Korn ernteten wir selbst. Das war gesund. Alles kam aus der Erde. Nichts kam aus der Dose. Das Mehl wurde mit den eigenen Händen von der Mutter oder der Schwester gemacht, mit viel Liebe. Alles haben wir selbst aus dem Boden geholt. Nichts war kontaminiert. Aber heute leiden wir, weil wir kein eigenes Land mehr haben. Wovon sollen wir leben? Was wird aus unseren Kindern und Enkeln? Wo sollen sie hin? Die Dörfer der Mapuche sind keine geschlossenen Siedlungen, sondern Ansammlungen meist weit verstreuter kleiner Hütten. Anisieto, der Dorfälteste dieser Siedlung, gehört einer besonders kämpferischen Mapuche-Organisation an. Die Hütte, in der Anisieto mit seiner Frau und 5 Kindern lebt. Anisieto wird beschuldigt, mit einem anderen Dorfältesten, einem anderen Lonko, das Haus eines Großgrundbesitzers angezündet zu haben. Eine Anschuldigung, die er heftig bestreitet. Worin sehen Sie das größte Problem für die Mapuche heute? Unser Hauptproblem ist der Kampf um unsere Rechte. Die Regierung versucht, die Mapuche-Bewegung zum Schweigen zu bringen. Dabei wendet sie ein Terroristengesetz an, das noch aus der Zeit Pinochets stammt. Sie wenden das Terroristengesetz nicht nur gegen mich, einen gewählten Lonko, an, sondern gegen alle Brüder, die vor Gericht stehen, im Gefängnis sitzen oder auf andere Weise verfolgt werden, weil sie um ihr Land kämpfen. Gibt es denn nichts Positives? Es sind doch Entschädigungen gezahlt worden, neue Schulen, Straßen gebaut worden. Das ist richtig. Es gibt allmählich Veränderungen. Die Situation hat sich im Vergleich zu früher etwas verbessert. Wir haben jetzt zum Beispiel ein kleines, gut gebautes Haus und haben dafür von der Regierung einen Zuschuss bekommen. Aber meinem Vater, der ebenfalls Dorfältester war, gehörten früher all diese Ländereien hier, 20.000 Hektar. Die wurden ihm weggenommen. Als er von dieser Erde ging, hatte er gerade noch 8 Hektar. Aber wir sind 12 Geschwister. Rechnet doch mal aus, wie viel da jedem zusteht. Wie soll man davon leben? Welche Perspektiven sehen Sie für die Mapuche? Sorge macht uns vor allem, dass nun zum ersten Mal in Chile auch gegen Loncos, Dorfälteste, gerichtlich vorgegangen wird. Insgesamt sitzen zurzeit mehr als 90 Brüder im Gefängnis, die nach dem Terroristengesetz angeklagt sind. Und wenn Sie jetzt dieses Gesetz auch gegen uns Loncos anwenden, wird es morgen noch leichter sein, auch gegen andere Mapuche-Brüder vorzugehen. Wie kann es denn sein, dass die Regierung behauptet, hinter dem Mapuche-Volk zu stehen und gleichzeitig gegen seine gewählten Führer vorgeht? Dagegen müssen wir uns wehren. Sind wir denn keine Mapuche? Wir verlassen das Mapuche-Land und tauchen ein in die Welt der patagonischen Fjorde.
Und das ist sozusagen wieder eine andere Geschichte. Es ging dann noch weiter mit der Reportage von Klaus Bettnarz. Bis runter nach Feuerland hat er die noch ansässigen indianischen Stämme besucht. Wer sich dafür interessiert und da nochmal hineinschauen möchte, es gibt diese DVD in der Bibliothek, hier in der Zentralbibliothek auf dem Hallmarkt. Und diese DVD heißt Klaus Bettnarz, Am Ende der Welt, eine Reise durch Feuerland und Patagonien. Wir machen weiter, wie angekündigt, mit Musik von Kolelo, Identidad Mapuche, Kimun Mapu Miu.
De amordazar las injusticias de este estado, dejarás que manejen la ilusión de tu futuro, tu presente y tu pasado.
Jetzt hören wir uns mal eine kleine Sprachlektion an auf Mapudungun, und zwar die Farben.
Filkeath.
Weiß.
Gurü.
Schwarz.
Kalfu.
Blau.
Gelü.
Rot.
Chos.
Gelb.
Gelüchos.
Orange.
Karü.
Grün.
Konyol.
Violett.
Golü.
Braun.
Kafu.
Grau. Das waren die Farben auf Mapudungun. In Argentinien demonstrieren die Mapuche gegen das Fracking auf ihrem Land. In Chile demonstrieren sie unter anderem gegen die Inhaftierung einer Machi, einer Medizinfrau. Francisca Linconau wurde festgenommen. Warum? Das wollen wir jetzt während des Gesprächs mit Alina Rodenkirchen von der Gesellschaft für bedrohte Völker klären. Alina, also es geht ja allgemein so ein bisschen um die Situation der Mapuche in Chile und Argentinien. Da ist ja so einiges in den letzten, also in diesem Jahr auch passiert. Man kriegt hier ja immer nur so eine Seite präsentiert in den Medien, ne? Also man liest über von Überfällen auf Kirchen, man liest von Verhaftungen und von Festsetzungen, also zum Beispiel dieser Fotojournalist Felipe Duan.
Ja.
Der ist ja so lange in Haft gewesen, in Untersuchungshaft seit letzten Herbst und wurde jetzt erst freigesprochen. Und da gibt es so verschiedene Dinge, dessen Hintergründe man ja hier überhaupt nicht erkennt oder nicht wissen kann, weil die meistens nicht vermittelt werden. Mhm. Also was steckt denn da meistens dahinter? Ist das immer noch dieser Kampf um das Land der Mapuche?
Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also der Kampf der Mapuche ist ja jetzt auch nicht nur, es geht nicht nur um Territorium, das ist wahrscheinlich so die Grundforderung, die viele Mapuche haben. Allerdings kann man sagen, dass so der Grundtenor für die Repressalien auch, was jetzt Felipe Duran war ja kein Mapuche oder ist ja kein Mapuche, mhm. was jetzt auch solidarische anbelangt, dass das in letzter Zeit meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr zugenommen hat. Weil Felipe Duran war sehr solidarisch, er hat sich sehr eingesetzt, um die ganzen Repressionen in den Gemeinden zu dokumentieren, um die Bewegungen zu fotografieren und auch für so kleinere Gemeinden, für kleinere Organisationen oder auch wirklich für so kleinere Familieninitiativen, die vielleicht so eine kleine Sommerschule machen wollten. Da war er immer direkt vor Ort, hat fotografiert, hat Videos gemacht und hat wirklich tatkräftig unterstützt, um wie gesagt, so einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ihm wurde ja vorgeworfen, zusammen mit dem Christian Levinau, dass er illegal Waffen besessen hätte, sowie Munition so und vor allen Dingen auch, dass er seine Identität hätte verschleiern wollen. Und er wurde ja im September, meine ich, letzten Jahres festgenommen und wurde erst Anfang August wieder freigelassen. Und es waren halt jetzt Monate, wo er in Untersuchungshaft war. Es ist kein Urteil gefällt worden bis zum 5. August. Das heißt, es war Untersuchungshaft. Eigentlich würde man ja sagen, im Zweifel immer für den Angeklagten, und dass die dann auch erst ins Gefängnis müssten, wenn sie dann auch verurteilt sind. Ne? Aber so ist es halt leider nicht. Auch nicht für Solidarische mit dem Kampf der Mapuche. Und die Anklage wurde fallen gelassen, weil die Beweise einfach nicht stark genug waren.
Und das sind immer noch diese Gesetzesgrundlagen aus der Pinochet-Zeit.
Genau, es hat sich eigentlich überhaupt gar nichts geändert.
Ja, ist ja unglaublich. Gibt es denn überhaupt Entwicklungen so von der Regierungsseite in eine etwas humanere Behandlung der Mapuche und auch der Leute, die sich damit solidarisieren? Also gibt es da Bestrebungen, das ein bisschen zu entschärfen, oder wird das einfach immer extremer?
Ich würde sagen, die Regierung, die sucht sich immer so ihre Leute raus, die eh schon immer mit ihnen zusammengearbeitet haben, und gibt dann vor, so einen runden Tisch zu machen. Mhm. In Wirklichkeit ist es dann aber so, dass die Sektoren und die Organisationen und die Gemeinden, die wirklich betroffen sind, dass die meistens dann überhaupt nicht zu Tisch geladen werden, sodass man deren Meinung auch überhaupt gar nicht hört und auch deren Erfahrungsberichte nicht mitbekommt. Das ist nämlich dann wieder auch eine völlig andere Geschichte. Mhm. Ja, wie beispielsweise mit der Marti Franziska Linkunau. Es handelte sich ja damals dann auch um diesen Brandanschlag, der auch hier groß in den Medien war, 2013. Das war ein Brandanschlag an dem Ehepaar Luxinger-McKay. Mhm. Das waren auch Siedler im Süden von Chiles. Die sind bei einem Feuer von ihrem Haus ums Leben gekommen. Da wurden ja unterschiedliche Leute angeklagt und wieder freigesprochen, und einer wurde dann ist dann im Gefängnis gelandet. Und jetzt war Anfang April, war nochmal ein großes Aufgebot an Polizei, an Sondereinsatzkräften in der Nähe von Temuco unterwegs und haben 11 Mapuche festgenommen. Unter diesen 11 Mapuche ist auch eine 59-jährige alte Frau. Sie ist religiöse Autorität bei uns. Sie ist eine Mati, so wird das bei uns genannt. Sie heißt Franziska Linkunau. Und sie ist eine sehr starke Frau, die auch schon mehrmals mit der Justiz in Konflikt gekommen war, weil sie als, ich weiß nicht, ob man das Heilerin nennen kann, als Heilerin bestimmte Pflanzen auch braucht, um eben ihre Patienten zu heilen, um Heiltees zu machen, um Massagen zu machen, braucht sie bestimmte Pflanzen. Mhm. Und gerade in diesem Sektor, in dem sie diese heilenden Kräuter immer gesammelt hat, hat eine Firma einen großen Handymast aufgestellt und wollte noch weitere Arbeiten dort machen. Das heißt, sie ist vor Gericht gegangen, und es ist auch ein einzigartiger Fall, ich glaube in ganz Südamerika, und hat Recht bekommen. Nämlich sie hat sich auf die ILO 169 berufen und hat gesagt, nein, ich habe hier das Recht, meinen Beruf in Anführungszeichen auszuüben. Und wenn diese Arbeiten weitergehen und noch mehr zerstört wird, kann ich das einfach nicht mehr machen. Und ihr wurde Recht gegeben, sie wurde mehrmals verhaftet, sie wurde mehrmals auch sehr, sehr gewaltsam behandelt und hat vor Gericht gewonnen. Das ist ein einzigartiger Fall. Mhm. Und eigentlich hätte der chilenische Staat ihr auch mehrere tausend Euro als Entschädigung zahlen müssen. Die sind bis heute noch nicht angekommen. Und jetzt wurde sie Anfang April zusammen mit 10 anderen Mapuche festgenommen. Und man hat gerade in diesem Fall so das Gefühl, dass das so ein mehr oder weniger, in Anführungszeichen, staatlicher Racheakt an ihr persönlich ist. Mhm. Gerade eben, weil sie halt dieses Exempel statuiert hat, weil sie halt einfach Recht gehabt hat. Wie gesagt, sie ist 59 Jahre alt. Sie ist eine Frau, man sieht, kann auch sie auf vielen YouTube-Videos sehen, die frei herausspricht, die nichts verbergen möchte oder sonst nicht was machen möchte. Sie hat auch in der ersten Instanz wurde sie freigesprochen und hätte eigentlich nach Hause kommen müssen. Daraufhin wurde Berufung mehrmals eingelegt und es ist jetzt seitdem so ein Hin und Her. Mhm. Also sie soll eigentlich wegen ihres prekären Gesundheitszustandes sollte sie eigentlich freigelassen werden. Man hat das dann in Hausarrest umgewandelt. Eine Woche später hat man diesen Hausarrest auch wieder aufgehoben. Dann kam sie wieder ins Frauengefängnis. Dort ging es ihr dann aber so schlecht, dann musste sie wieder ins Krankenhaus. Dann konnte der Hausarrest wieder durchgesetzt werden. Dann wurde der Hausarrest wieder aufgehoben. Also es ist wirklich ein Hin und Her. Und der Zustand mittlerweile ist wirklich noch, kann man nur noch gravierend nennen. Sie wiegt jetzt mittlerweile nur noch 44 Kilo, hat schwere Magen-Darm-Probleme, Hypertension und in ihrer Berufung, in ihrem Beruf als Marti, den muss sie halt ausüben können. Das kann sie halt natürlich nicht im Gefängnis und dementsprechend ist ihr mentaler Zustand auch eher depressiv. Ja, ihr Zustand ist gravierend und eigentlich ist sie freigesprochen worden. Und es geht jetzt eigentlich, ich würde sagen, es ist eigentlich nur noch Piesacke und man will diese Frau brechen.
Und ihr wird sozusagen im Zusammenhang mit diesem Brandanschlag Beteiligung mit vorgeworfen oder genau. Was wirft man ihr vor?
Ja. Ja. Dass sie daran teilgenommen hat, beziehungsweise dass sie so Versammlungen in ihrem Haus hat stattfinden lassen. Dass immer Leute ein- und ausgegangen sind und.
Ja, aber wenn sie eine praktizierende Medizinfrau ist, genau. Dann, dann kommen halt auch Patienten, ja?
Ja, genau.
Aber es ist natürlich heftig und es zeigt so ein Bild von Willkür auch, die Leute unter Druck zu setzen, beziehungsweise Leute gerade unter Druck zu setzen, die sich gewehrt haben, erfolgreich.
Genau. Und vor allen Dingen sie auch als Frau. Und vor allen Dingen, das ist ja nochmal das Schlimme, sie als Autorität, als wirklich als eine wichtige Figur, als eine wichtige Person innerhalb der Mapuche-Gemeinschaft. Hm. Also es ist nicht irgendwer, sondern es ist jemand, der wirklich Kraft hat und auch Kraft für die Mapuche, für die Gesellschaft an sich ausstrahlt. Hm.
Wie könnte es in dem Fall weitergehen, Alina? Was können Familienangehörige ausrichten dagegen? Gar nichts?
Ja, das Aberwitzige ist ja auch noch, sie wohnen in der gleichen Gegend wie diese Familie Luxinger-McKay und ihre Schwester hat auch früher bei diesen Großgrundbesitzern gearbeitet. Also die kennen sich. Es besteht schon ein Verhältnis, dass man auch, jetzt ist es wahrscheinlich eher anders, aber dass man früher auch als gut bezeichnen könnte. Ein Verhältnis von, man kennt sich, man hat auch Vertrauen zueinander gehabt. Also es ist schon Wahnsinn. Mhm. Und die Familienangehörigen versuchen natürlich, die Leute zu mobilisieren. Es gibt sehr viele Proteste in ganz Chile. Es gibt Unterstützergruppen, aber es ist einfach nur schwierig. Es gab jetzt, glaube ich, auch eine Klage oder so eine Appellation an die Menschenrechtsbeobachter der UNO. Ja, man kann wirklich nur hoffen, dass sie freigelassen wird, weil die Schäden, die an ihrer Person schon gemacht wurden, die sind schon irreparabel. Mhm. Und vor allen Dingen diese Verhaftung, die beruht auch nur auf der Aussage von einem Zeugen. Und dieser Zeuge, der hat im Nachhinein auch gesagt, ich habe meine Zeugenaussage nur unter Androhung gemacht. Ich sollte dann irgendwas unterschreiben und sie haben mir gedroht, also hatte ich Angst und habe dann gesagt, ich unterschreibe dann alles. Hm.
Krass. Also das, was man so kennt, ne?
Genau.
Eine Zeugenaussage, die erzwungen wurde.
Ja. Hm. Und er hat es sofort gesagt, weil er ist auch mit verhaftet worden, er hat das sofort gesagt, als er angehört wurde. Er hat gesagt, meine Aussage kann man nicht als Grundlage nehmen.
Mhm. Und trotzdem hat das Gericht das verwendet.
Genau.